Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast hier auf meinem Sportpodcast zu den GT- und Langstreckenserien der Welt. Powered by Virtual Racing School und Koblor. Wir schauen auf die FIA-WEC und auf das Super Sebring Event der IMSA zurück und natürlich auch, was auf dem Nürburgring passiert ist. Das erste Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie in der Analyse. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Und starten direkt rein mit der FIA-WEC. Das Super Sebring Event ist ja gelaufen, das wahrscheinlich wohl zum letzten Mal. Denn bevor wir auf das Renngeschehen im Detail eingehen, dort ist schon im Vorlauf gesagt worden eigentlich, dass es dieses Super Sebring Event nicht mehr in dieser Form geben wird. Die FIA-WEC will sich ja in einer anderen Form auf dem großen Markt Amerika widerspiegeln lassen. So war halt eben dieses Event das letzte Mal und so möchte man eben eine andere Richtung einschlagen. So könnte eine Rückkehr dieses Lone Star Le Mans Wochenendes, was wir tatsächlich an dem Wochenende hatten, bevor die Pandemie so wirklich die Sportwelt erreicht hatte, noch durchführen konnten, und dadurch wird das der Circuit of the Americas wieder in Richtung des WEC-Fokus gehen. Die Frage ist natürlich, wie sich das dann im Kalender technisch ausfüllen wird, ob man das dann auch ebenfalls als Saisoneröffner nimmt, wie man das jetzt eigentlich auch mit dem Super Sebring Event gemacht hat. In den letzten beiden Jahren war das ja auch der Prologue der Saison 2022, auch eben auch jetzt in diesem Jahr der Saison 2023 eben der WEC Prologue für die Saison 2023. In den letzten Jahren hat man dann oftmals rumexperimentiert, zum Beispiel mit den Prologue dann mal in Monza, wo man dann noch nicht auf dem Parco di Monza gefahren ist, oder auch zum Beispiel dann oftmals auf dem Circuit Paul Ricard, der eigentlichen Teststrecke, die ja vor Jahren eigentlich nur dafür gebaut worden ist und eigentlich nicht für Rennfahren gedacht war. Aber das wissen wir ja selber, dass es ja seit Jahren anders gekommen ist, wie es gekommen ist. Schauen wir erstmal auf das Qualifying, und da müssen wir ehrlicherweise mal sagen, wow, was für eine Überraschung Ferrari. In den freien Practice Sessions sah das erstmal gar nicht so aus, als ob irgendjemand außer Toyota irgendeine Chance hätte, da nach der Pole Position zu greifen, aber nein, ganz im Gegenteil. Antonio Fuoco hat gezeigt, es geht auch anders mit der 1:45.067 im Qualifying in der deutschen Freitagnacht, und damit war es dann die erste Pole für Ferrari in der FIA-WEC in der Hypercar-Kategorie. Für Brandon Hartley, Ryo Hirakawa und Sebastian Buemi sprang nur Platz 2 in dem Sinne heraus. Für das Schwesterauto mit der 7 für Conway, Kobayashi und Lopez war es tatsächlich weiterhin dann der dritte Platz mit fast 5 Zehnteln Rückstand. Das Schwesterauto der Ferrari, der 51 mit Pierre Grigi, mit Calado und mit Antonio Giovinazzi, reihten sich dann auf Platz 4 auf. Der beste LMDH, also der beste Nicht-Weltmeisterschaftsauto, kann man so sagen, ist ja Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook mit der 2, dem Cadillac Racing Auto, aber ganze 1,015 Sekunden zurück. Penske Porsche auf 6 und 7, die Peugeots tuten sich generell über die Rennen, über die freien Trainings und auch hier dann über das Qualifying schwer, da kommen wir gleich noch im Rennen drauf zu sprechen. Die Nicht-Hybrid-Fahrzeuge tuten sich noch mehr schwer, Glicken aus 4 Sekunden zurück, 1,49, 1,64 und das Floyd Vanvoort Racing Team rund um Jacques Villeneuve sogar ganze 4,2 Sekunden zurück, also da die Ernüchterung sicherlich noch größer als bei den Peugeot-Fahrzeugen, weil die wissen vielleicht auf jeden Fall, wo es gelegen hat, mal im Qualifying und bei Glickenhaus und Floyd Vanvoort wird man sicherlich das Rätsel raten, vielleicht sogar noch bis in das nächste Rennen mit reintragen, zumindest was das Thema Qualifying angeht. Schauen wir dann noch auf die anderen Kategorien. LMP2 war natürlich auch ein heißer Garant. Und da stellten sich auf die Pole das United Autosport Team mit Tom Glomqvist, mit Oliver Jarvis und Josh Pearson, der mit einer 1:49.974 die schnellste Zeit eingefahren hat. Denn das Jota-Fahrzeug mit der 28, mit Hanemeyer Hansen, mit Fittipaldi und Oliver Rasmussen mit 0,093 Sekunden dahinter, also unter einer Zehntel dort hinter sich eingereiht. Wirklich stark, ziemlich knapp wieder die LMP2 unterwegs. Team WRT auf 3 mit Gilal, Habsburg und Freins mit der 31. Alpine 11 mit der 36 mit Waxi Wehrkanal und Milesi auf 4. Und das Herzteam Jota mit David Beckmann, mit Yefai und mit William Stevens auf der 5 zu sehen. Das aber alles, die ersten 5 innerhalb von den 13. und die ersten 11, also fast alle Autos außer das zweite Alpine-Auto, innerhalb einer Sekunde. Also wieder mal wirklich stark diese Kategorie LMP2. Das war auch im Rennen nochmal stark, da kommen wir ebenfalls gleich nochmal zu sprechen. Stark hingegen waren auch die Frauen, nämlich Iron Dams, Sarah Bouvier, Michael Gatting und Rachel Frey. Die holten sich die Pole Position in der Kategorie GTE AM. Somit war es dann wieder die nächste Pole für die reine Frauenmannschaft aus dem Iron Dams Team. Diese ja umgestiegen von Ferrari auf Porsche. Und das hat man gleich gesehen, 14 knapp schneller gewesen als Ben Keating, als Veyron und Katzberg. Und das mit einem Corvette Racing Werkseinsatz, das wissen ja auch wenige. Ben Keating mietet sich ja dieses Team im Endeffekt ja auch nur an, also hat ja Corvette Racing in dem Sinne beauftragt, dieses Auto einzusetzen. Und da hingegen mal als Iron Dams zu sagen, wir knallen dem Ben Keating hier mal fast 4 Zehntel drauf, schon wirklich stark. Mein Ben Keating ja als Bronze- bzw. Silberfahrer, er ist ja Bronzefahrer, aber sicherlich als mal ein silberner Bronzefahrer einzuschätzen, ist das schon eine trotzdem eine heftige Ansage. ORT bei TF Sport mit Al Harty, der auch die Qualifying-Zeit gefahren ist, mit Dinan und Eastwood, die reiten sich dann auf 3 mit 7 Zehnteln Abstand hinein und das Richard Mille AF Corse Team mit Paris Compagne, mit Lilou Vado und Alex Rovera dann auf 4. Das letzte Auto, das sich innerhalb einer Sekunde, hier war das Qualifying nicht so knapp. AF Corse mit Constanini, mit Simon Mann und Depau dann auf 5 zu sehen. Das so die Top 5, die wir hier in dem Qualifying der GTE AM gesehen haben. Und dann blicken wir direkt mal auf das Rennen, behandeln im Endeffekt nur die wichtigsten Sachen und schauen dabei auf eher die Pace, denn die ist sicherlich da nochmal interessanter zu sehen. Der Start der Hypercar-Klasse ja mit 2 Einführungsrunden, somit hatten wir quasi in dem Rennen ein bisschen eine Runde später erst den Start, aber grundsätzlich muss man sagen, der Ferrari vorerst mal mit einer guten Pace unterlegt. Da konnte man sich direkt auch mal an die Spitze setzen, ohne großartige Probleme. Das war ziemlich stark zu sehen. Doch 5 Runden, nachdem das Rennen wirklich mal in Gange gekommen ist, gab es auch schon die erste Unterbrechung, nämlich der heftige Abflug von Paris Compagne in der ersten Kurve Überschlag mit, ja, durch die Reifen eigentlich ausgelöst, werden die Reifen wahrscheinlich ganz normal irgendwie in so einer Reihung gestanden, wie wir sie quasi in Europa kennen, durch die Reifen Absicherung, die wir so haben, nicht diese losstehenden Reifen, wäre das sicherlich nicht durch so einen spektakulären Überschlag resultiert. Aber so hatten wir eben diesen Überschlag. Perez Compagne, zum Glück nichts passiert. Dem Auto kann man das hingegen nicht sagen, da sicherlich auch größere Reparaturen dann im Nachhinein nochmal vonnöten. Dann wird's interessant, denn in der 9. Runde, denn wir müssen ja mal rundentechnisch schauen, ging Ferrari geschlossen an die Box. Emergency Boxenstops, beziehungsweise unter Safety Car ja dann volle Boxenstops, dann in dem Sinne möglich durch diese Emergency-Regel. Heißt nachtanken, alles andere außer nachtanken auftoppen quasi ist nicht möglich. Und so hatte man eben sich so ein bisschen vielleicht schon selber das Rennen verbaut, denn außer dieses Auftoppen konnte man ja nicht machen. Man ist auch klassentechnisch und auch positionstechnisch auf der Rennstrecke extrem auseinandergegangen, denn nicht wie wir es später dann, wenn wir die IMSA besprechen, eben diesen Class-Split haben, ist das halt nicht möglich, wieder nach vorne zu fahren durch das Safety Car, durch Ferrari, und somit ist man quasi in der LMP2 vorerst mal gefangen worden, und so musste man sich tatsächlich erstmal durch die Spitze der LMP2 kämpfen, die ja auch nicht ganz so einfach sich überholen lassen wollen. Das hat aber soweit erstmal dann geklappt, man spülte sich dann durch das Feld, man holte sich dann auch das Auto von Peugeot, der erste mit der 93, der erste Peugeot, ja schon in der Anfangsphase mit Problemen. Da hatte man tatsächlich schon vorher diese Probleme gehabt mit der 94, da ja auch lange Reparaturen angesagt. Dann kam aber später im Video, beziehungsweise im Livestream oder auch im TV-Bild erst zu sehen, Overtaking K50 before the line at the end of the SC Procedure, heißt zu frühes Überholen, der 50er Wagen eben zu früh an dem D-Station Aston Martin vorbeigegangen. Ich hatte da die Onboard tatsächlich des Ferraris schon offen in dem Moment, wo das passiert ist, und hab's quasi live gesehen, und da habe ich mir gedacht, jetzt gibt's Mecker, und so war es auch. Nicht viel hat gefehlt zur Safety-Car-Linie, deshalb nochmal umso ärgerlicher, dass dann diese Drive-Thru kommt. Eine absolut vermeidbare Drive-Thru-Penalty, denn ja, durch 10 Meter Unterschied hätte man sicherlich eine Drive-Thru aber mal mit 25 bis 30 Sekunden Verlust mal locker hinher sich schenken können. Im Verlauf des Rennens dann Kampf in der Hypercar-Klasse rund um die 6, rund um die 5 und die 2. Der Cadillac ging dann vorbei an den Porsche. Grundsätzlich musste man sagen bei Porsche, dass die Reifen bei ihnen schon ein Thema waren über die Renndistanz. Je nachdem, wie man gerade mit den Reifen drauf war, hat man alte Reifen drauf gehabt, hat man das schon sehr stark bei Porsche gesehen. Keine Frage, da muss man sicherlich bei Porsche nochmal schauen, wie der Reifenverschleiß ist. In Sebring sicherlich nochmal ein anderer Faktor, wie es zum Beispiel dann später sein wird in Portimao, aber da natürlich auch so ein Thema, wie man da mit den Reifen umgehen wird. Sicherlich da auch interessant zu sehen, dieser Ausgang, was das Thema Porsche angeht mit den Reifen, denn das war wirklich zeitweise sehr interessant zu beobachten. Dann gab es eine Full-Course-Yellow-Phase. Da lag man dann später, standete dann das Auto von Klickenhaus, 68. Runde ist das dann passiert. Das war dann die insgesamt dritte Full-Course-Yellow-Phase. Safety Car hatten wir dann zu dem Zeitpunkt nur eins, Full-Course-Yellow zu dem Zeitpunkt dann nur in einem Bereich von 10 Minuten, also noch alles in einem überschaubaren Bereich. Weiter ging es dann auch mit einer Unterbrechung beziehungsweise mit einem riesen Teil auf der Strecke. Iron Dams dann abseits der Strecke unterwegs. Sie waren bis dato mit einer super starken Pace und mit einem guten Vorsprung. 37,2 Sekunden vor der Corvette-Mannschaft mit der 33 unterwegs. Rachel Frey, die das Auto in Turn 1 ja über diese Sand Abgrenzung dort geschickt hat, also über die Oberfläche mit dem Sand quasi für Turn 1 und da sich dann eben den Unterboden weggerissen hat. Somit ja eine Aufholjagd der Iron Dams Mannschaft nur sehr schwer möglich. Das Auto konnte zwar zum Glück weiterfahren, gab es die nächste Vollgas-Yellow-Phase, aber wie gesagt, positionstechnisch ging es dann mächtig nach hinten. Kurios war indessen dann zu sehen in dieser Full-Cross-Yellow-Phase der Kontakt zwischen Peugeot und dem Floyd Vanvol-Auto. Der 93er-Wagen von Peugeot wohl das Full-Cross-Yellow-Zeichen nicht rechtzeitig bekommen und dann die Verzögerung des Floyd Vanvol-Wagens mit der 4 kam dann ziemlich überraschend und so kam es dann zum Kontakt und damit dann auch später zur Strafe der 93. Später dann auch der Kampf zwischen Ferrari und Porsche, neue Reifen für die 6, alte Reifen für die 50 und da hatte man quasi die ähnliche Situation gehabt tatsächlich wie bei Porsche und jetzt dann eben bei Ferrari, alte Reifen, man sieht es extrem, rutschendes Auto, kommt nicht mehr so wirklich rund um die Kurven und wenn eben man als Porsche neue Reifen hat in dem Fall, dann geht es auch mal ganz schnell vorbei an den 50er-Wagen, der dann später auch neue Reifen spendiert bekommen hat. Schrecksekunde hingegen dann im gleichen Zug dann eigentlich für die 51 bei einem Überholmanöver und dann dadurch auch durch alte Reifen verschuldet. Heck brach aus und dann ging es ganz kurz mal in die Rabatten nach Turn 2, 3, 4 und 5, aber man konnte ohne Probleme weiterfahren. Der Konter hingegen später dann mit neuen Reifen, der 50 zur 6 und damit ging es dann wieder tatsächlich in die Top 5 für den 50er-Wagen von Ferrari, Niklas Nielsen, der eine Aufholjagd mal in Richtung vorne starten möchte und dies auch getan hat, denn die Pace von ihm ziemlich stark, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Hingegen das Schwesterfahrzeug mit Alessio Pierguidi auf Abwegen unterwegs bei dem Überholmanöver des Vistajet-Ferraris mit der 54 gab es einen Kontakt. Im ersten Moment sah es so aus, als ob der Alessandro Pierguidi neben der Strecke überholen wollte, aber tatsächlich außenrum der Ferrari gefahren mit der 51 und damit den Kontakt mit dem Vistajet Ferrari eben gesorgt. In der Außeneinstellung konnte man wirklich sehen, ja, man kann wirklich beidem fast schon eine Schuld geben, denn der Vistajet Ferrari, wenn man sich den Apex mal anschaut und davor den Porsche fährt, wie er da eine Kurve nimmt, ist so, ja, ziemlich weit außen, aber eigentlich müsste man wissen, als Alessandro Pierguidi, wie man da sich zu verhalten hat, aber in gleichem Zug kann man auch sagen, wie kann er es denn wissen, denn lange Zeit ja im GT-Business unterwegs gewesen und da wird man ja eigentlich nur überholt und weiß in dem Sinne zu wissen, wie man überholt wird, aber nicht wie man überholt oder überrundet, besser gesagt. Und deshalb, ja, dies nochmal schwer, nimmt hingegen dann das AO Project One Auto raus, damit dann eine erneute Durchfallstrafe aufgrund der Kollision dann verursacht des 51er Wagen. Insgesamt geht das sicherlich klar. Der Italiener musste das Gefährt auch noch eine Runde über die Strecke schleifen, gab dann auch nochmal eine Full-Cross-Yellow-Phase, denn der Unfall ja direkt unmittelbar nach der Boxengasse passiert. Dann gab es hinten ein neues Heck, der Ferrari dann hinten auch freigemacht von irgendwelchen Reifenteilen und dann ging es dann später auch wieder weiter für die 51. Hingegen ja dann für die 50 schon klar, wie das Rennergebnis ausging, denn man konnte sich tatsächlich gegenüber der Cadillac-Mannschaft in weiten Teilen dann auch absetzen und da dann auch die Pace machen. Da im Zuge dann eigentlich halbe Stunde vor Schluss war dies klar, dass der dritte Platz auf dem Podium dann eben für die Ferrari-Mannschaft ausging. Spannend hingegen wurde es am Ende nochmal direkt zwischen Platz 1 und 2 in der LMP2-Klasse. Herz-Team Jota war über weite Strecken vorne, machten aber nochmal ein Splash and Dash, weil dies eben nochmal gemacht werden musste bei der Jota-Mannschaft für einen kurzen Halt an der Boxengasse, nochmal für ein paar Liter Sprit zu halten. da hingegen dann die Bremer-Mannschaft vorne für einige Runden, hingegen sie dann auch ihren Boxenstopp machen mussten, nochmal auftoppen, um eben die Distanz zu schaffen. Da hatte man bei Herzteam Jota erstmal kurze Gedanken, dass man diesen Sieg dann halt eben verspielt, aber das war eben nicht der Fall. Da der Sieg dann eben in der LMP2 für die Herzteam Jota-Mannschaft. Schauen wir dann auf natürlich die einzelnen Klassen nach diesen 8-Stunden-Rennen. In der GTE AM-Klasse ging der Sieg ja nicht über Corvette Racing hinaus. Die 93er-Mannschaft rund um Ben Keating wirklich ein starkes Rennen gefahren, mit Nicky Katzberg ja auch noch mit am Steuer. Also jemand, der dieses Auto natürlich auch in- und auswendig fast schon kennt. Zwar nicht in der Ausführung GTE, in dem en Detail, aber so grundsätzlich mal vom Auto kennt er sich aus und dahingegen sehr, sehr stark. Dempsey Proton mit der 77 hingegen dann auf der zweiten Position sich eingestellt. Mit Reed, Pedersen und Antlauer wird sicherlich auch in den nächsten Rennen ziemlich interessant sein, was diese Aufstellung sein wird, was das Thema Meisterschaft angeht. Und natürlich Kessel Racing, Kimura, Hoffecker und Sierra dann auf 3 von 7 gestartet, auf 3 nach vorne gefahren. Auch eine starke Leistung, dass die Podiumsplatzierung in der GTE AM. Nach 8 Stunden in LMP2, wie gesagt, LMP2 für der Sieg für Beckmann, EFI und William Stevens. David Beckmann extrem gelobt worden von den LMP2-Piloten, wie stark seine Pace ist. Lubin, Hansen und Albuquerque auf 2 unterwegs. Die 22er-Mannschaft von United Autosport, die sich da hinter dem Herzteam Jota-Auto einreiten und für Prema Racing für das Fahrzeug mit der 63 für Dorian Pinn mit Mirko Bortolotti und Dani Kwiat. Auch sehr, sehr stark für Dorian Pinn. Das erste Podium in der LMP2-Klasse bei ihrem ersten Rennen. Direkt mal einzuheimsen. Wirklich stark. Ausfälle hingegen bei Alpine Elf Team mit der 35. Da ja dann auch ähnlich geparkt wie der Klickenhaus Racing an der Sunset Bend. Ging es dann nicht mehr weiter. Und für Josh Pearce und Tom Glomqvist und Olivier Jarvis war der Ausfallgrund noch bizarrer, denn diese Onboard-Kamera, die wir für die Übertragung immer sehen, diese lose Kamera hat eben ausgelöst, dass der Notausschalter passiert oder eingeschaltet worden ist und somit sich das Auto nicht nochmal starten lassen konnte. Und damit eben der Ausfall für die 23er-Mannschaft umso bitterer. Nach 3 Stunden 15 war da Schluss nach 91 gefahrenen Runden. Schauen wir auf dann die Hypercar-Klasse nochmal en Detail hinauf und blicken da hingegen auf die Rennanalyse hinaus nach 8 Stunden und sehen dahingegen, dass in der Hypercar-Klasse ja für Peugeot eigentlich fast gar nichts zu holen war. Egal, ob es jetzt pace-technisch war, egal, ob es jetzt was das Thema Speed angeht. Also die beste Rundenzeit war eine 1,51, 1,03 und wirklich viele Runden am Stück ist man auch nicht gefahren. 31 Runden am Stück sind so die Zeiten, die man dort bringt, mit einer Average Lap Time von 1,51,984. Schauen wir mal da auf die Spitze hinauf und auf das schlechteste Auto in der ersten Gruppe der Hypercar-Klasse, der Porsche mit einer 57,2, was man so sehen kann, die 31 Runden dort gefahren worden, mit einer 50,7 unterwegs von Laurens Vanthoor. Also, was man sehen kann, der Peugeot geht auf dieser Strecke überhaupt gar nicht klar. Konzept wohl richtig in die Hose gegangen, zumindest was das Thema Sebring angeht. Man hofft natürlich, dass so eine Strecke wie Sebring sicherlich nicht nochmal auf dem Kalender steht. Für Le Mans würde das Konzept sicherlich aufgehen, aber was das Thema andere Strecken bzw. erstmal Sebring angeht, ziemlich extrem schwach unterwegs. Cadillac, muss man wirklich sagen, starke Overall-Performance für den ersten Auftritt in der FIA WEC. Man hat ihren direkten Konkurrenten Porsche geschlagen, was das Thema LMDH angeht. Man war in der Pace auch eben oftmals deutlich schneller. In dem zweiten Stint, was ja unterbrochen worden ist von der Focus Yellow Phase rund um Alex Lynn, 52,5. Die Average Lap Time vom Briten und Michael Christensen mit einer 53,4 unterwegs. Also da sieht man mal den Pace-Unterschied hingegen Laurens Vanthoor, auch auf der ähnlichen Pace unterwegs gewesen wie hingegen der Cadillac. Also in dem Sinne nehmen sich die beide eben nicht unbedingt viel. Mal Average Lap Times von 52,2 unterwegs gewesen. Bei Porsche, bei Cadillac kann man sogar eine 49,8 in der Average Lap Time fahren. Also das ist, sind so Sachen, die sicherlich interessant sein werden, auch über weit über Sebring hinaus zu sehen. Aber erstmal, was das Thema LMDH untereinander angeht, da ist man ja die gleiche Balance of Performance gefahren wie in der IMSA. Da der Sieg dann zumindest unter den LMDH-Autos dann zumindest mal für Cadillac in Runde 1 ausgegangen. Dann schauen wir mal die Pace unter den Ferraris, beziehungsweise erstmal den Ferrari, der am besten positioniert war, mit einer Average Lap Time dieses Fahrzeugs dann in einigen Stints von 50,0. 49,8 waren solche Zeiten, unter anderem in der Durchschnittszeit pro Stint. In der Anfangsphase tut man sich da noch hingegen schwer. 53,3, das sicherlich dann auch nochmal mit der Strafe hingegen einsortiert gewesen. 50,6, 49,9, 49,9 am Anfang. Also man kann diese Average Lap Times auch tatsächlich am Anfang mitgehen. 49,0 tatsächlich von der 8er Toyota-Mannschaft. Und schauen wir nochmal auf den 51er-Wagen, 51,3 auch mit Average Lap Times unterwegs. Antonio Giovinazzi kann die Pace auch von seinem Teamkollegen mitgehen, 51,5. Da war nochmal Average Lap Times dabei, 51,0. Also da sortiert man sich hingegen ein, natürlich hinten raus immer etwas langsamer unterwegs. Das war bei Toyota aber teilweise auch nichts anderes. Teilweise Average Lap Times von 50,9, 49,6. Aber das hingegen deutlich konstanter. Da waren 49,9er bzw. unter 50er Zeiten in der Durchschnittszeit des Stints hingegen ja deutlich mal zu sehen. Aber fest steht eigentlich, dass Ferrari die zweitstärkste Kraft sein wird. Man hat hingegen sich so ein wenig das Rennen verbaut und quasi natürlich auch Chancen in Richtung mit einer starken Ausgangslage hingegen zu Richtung Rennende sich da weiter hinzusetzen. Die Frage ist natürlich, wie wird es sein, wenn wir auf anderen Strecken hingegen? Sebring sicherlich auch interessant, denn zwar hat Ferrari da getestet, aber so wird es sicherlich sein, dass man in Portimao sicherlich das Konzept nochmal mehr hingegen kommt. Sebring natürlich für Toyota kein neues Pflaster. Man war ja auch schon vorher mit dem alten LMP1-Auto unterwegs, ist ja seit den Jahren, das Hypercar auch gibt, seit dem letzten Jahr auch schon, hat man die ganze Show so mitgemacht, also war man da schon vorhinein aussortiert, auch schon mit dem neuen Auto, also von daher war das gar nicht mal so unbedingt eine neue Situation für das Thema der Hypercar-Klasse, zumindest was das Thema Toyota angeht. Ferrari macht da hingegen eine sehr, sehr starke Form. Anders muss man das sagen, dann hingegen zu Peugeot, da herrscht eigentlich nur Chaos, muss man wirklich sagen. Da ist ja fast schon so, dass man bei Peugeot fast schon den Ferrari-Style kopiert hat, um da mal ganz kurios zu sagen, in dem Sinne, dass man nach dem Kontakt eben zwischen dem Floyd Vanwall und dem Peugeot mit der 93 da die Nase tauschen musste und hingegen man dann die falsche Startnummer aufgeklebt hatte. Die 94 stand drauf, die 93 wollte aber eine neue Nase haben und hingegen musste man diese dann wieder abziehen. Man hatte diese Nase eben nicht richtig vorbereitet. Also von daher muss man sich da bei Peugeot nochmal Gedanken machen, auch was das Thema Auto angeht. Also bei Peugeot wird sicherlich noch viel zu bereden sein und noch viel zu ändern sein, was das Thema Hypercar angeht. Und da wird es sicherlich interessant sein, wie es dann später beim Thema Portimao aussehen wird, wie das Konzept da auch dann weiterhin angehen sollte. Jetzt, was wir aber feststellen sollen, ist aber, dass das Konzept Peugeot zumindest vorerst wohl mal, was das Thema Sebring angeht, für gescheitert erklärt werden sollte, wie es bei anderen Strecken aussehen wird. Wie gesagt, Portimao und Monza und so Co. stehen auch noch an. Da sah es zumindest nicht ganz so dramatisch aus. Wird sicherlich interessant sein, dort diese Konstellation zu sehen, was das Thema Heckflügel angeht, beziehungsweise der Heckflügel, der bei der Peugeot-Mannschaft nicht dabei ist. Mal ein kurzes Päuschen, beenden damit die FIA-WEC. Wie gesagt, unsere Stint-Analyse gibt es dann nochmal en Detail bei Timing 71 zu sehen, bei dem Timing-Service, den wir hier ja auch in dem Podcast gerne immer freundlicherweise erwähnen. Mal ein kurzes Päuschen, bis dahin melden wir uns dann später zurück mit der IMSA und dann auch weiterhin mit der NLS. Bleibt dran, kurzes Päuschen, dann geht's ja weiter.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir machen weiter mit der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Ja, was war das bitte für ein Rennen? Und ich glaube, da sprechen wir hier in diesem Podcast mal eher um die Schlussphase, denn die letzte Stunde hatte es mehr als nur in sich. Drei Autos, die um die Führung kämpfen, drei Autos, die versuchen alles zu geben und drei Autos, die ja rund 20 Minuten vor Ende des Rennens in den Rabatten stehen und sich später nur noch angucken und denken, wäre das unbedingt nötig gewesen, so viel Risiko einzugehen? Platz 2 oder 3 oder Platz 1, ja, das wäre es doch vielleicht sicherer gewesen, als dann später in den Rabatten zu stehen. Ja, wovon reden wir? Wir reden natürlich um das Chaos oder um den Crash am Ende der IMSA WeatherTech Sportscar Championship Rennen, dann der 12 Stunden von Sebring, und das war wirklich mehr als nur verrückt. Also das muss man wirklich sagen, wer irgendwie geglaubt hat, dass dieses Rennen langweilig wird, der hat sich... Ja, der hat sonst was gedacht, ging ja schon vom Start her los, LMP3, der sich gedreht hat, das Wheelen-Auto, was ja auch in einigen Kontakten und dann später auch mit den Crash und mit Schäden vom Auto dann später davon gekommen ist, betroffen gewesen, also da hat jeder irgendwie mal sein Luck abbekommen, die 24, der sich dann gedreht hat, der Porsche mit Problemen, mit der Tür, der 963, mit der 6, nochmal Full Gas Yellow, beziehungsweise Safety Car Phasen, Cautions, die wir dort gesehen haben, aufgrund von derweichen Unfällen, unter anderem auch das Tower Motorsport Auto in der LMP2 betroffen, eine kuriose Szene zwischen dem LMP3 aus dieser Kategorie und dem Porsche, der ja hinter einer Full Gas Yellow Phase hineingefahren ist. Da muss man wirklich sagen, da sind irgendwo beide schuld, denn wer zwar ist natürlich der hinten drauf fährt, ist natürlich schuld, aber natürlich gilt auch die Regel in der IMSA, man muss außen Platz lassen, um eben die Leute, die zu überrunden anstehen oder die ihre Runde wieder zurückhaben wollen, vorbeizulassen. da wirklich, wie gesagt, beide nicht unbedingt aufgepasst. Dann gab es ja noch das Duell zwischen der 16 und der 57, dem Winboard-Auto und dem Ride-Porsche. Da ging es dann auch für beide in die Rabatten und dann auch beide dann das aus. Gab ja noch dramatische Szenen rund um den Cadillac mit der 01. Da war dann auch aus auf einer aussichtsreichen Position. Die wären sicherlich auch nochmal zum Ende des Rennens interessant geworden, was das Thema Sieg anging. Dann ging es für Meyer Shank Racing los. Reifen war auch wieder das Thema, aber diesmal keine Reifenmanipulation, sondern eher, dass der Reifen dann mal ab war. Also da gab es dann nicht viel zu manipulieren. Da gab es dann auch nochmal eine gelbe Phase hinaus und da ging es dann wirklich nur noch mit Gelbphasen hinaus. Der Abflug von Pietro Fittipaldi in der ersten Kurve, da nochmal gefährlich gewesen. Der Reifen, einer der LMP3s, das Auto mit der 30 dort betroffen worden, da leider der Leidtragende gewesene, auch nochmal mit heftigen Schaden an der Front. Ja, das Rennen unglücklicherweise dann dadurch beendet worden. Da ging es explizit um das Auto mit von Junior Free Racing mit Bulgoff, McGrist und Dickerson. Dort war dann auch eben das Rennen für sie gelaufen. Und dann, wie eben gesagt, die letzte Stunde. Der kuriose Zwischenfall. Vorne die GTDs kämpfen wie verrückt. Und dann der Porsche versucht irgendwie an dem Ferrari dann oder an dem riesigen Ferrari vorbeizugehen. Der trifft dann von das hin, dass er nach links ausschert, den Acura von Albuquerque. Der versucht natürlich dann irgendwie auch nochmal reinzugehen, brecht dann auf die Wiese aus, beziehungsweise wird dann in die Wiese geschickt. Der trifft dann den Porsche, der trifft dann auch das Schwesterauto. Also da war dann alles mit dabei. Dreifacher, vierfacher, fünffacher Treffer, der dann dafür gesorgt hat, dass mehrere Autos hier rausgegangen sind und das Rennen und die karierte Flagge nicht gesehen haben. Natürlich kurios, dass es da die drei schnellsten Hypercars getroffen hat. Zwar wer für den hinteren Porsche, also mit dem Auto mit der Nummer 6 eh nicht mehr viel gegangen, da man eine Strafe bekommen hatte, aber tatsächlich war es für die Mannschaft rund um Porsche bestehen, dass man tatsächlich hätte, dass er den ersten Sieg einfahren können, aber natürlich wäre dieser Crash, den man auch selber mit verursacht hat. Ich will hier keinem eine Schuld in die Schuhe geben. Das hat auch die Rennleitung so gesehen, weil das war beinharte Action, das war beinhartes Racing. Und wenn da mal eben so ein Kontakt entsteht, es war nichts Brutales, es ist einfach passiert, dann kann man auch mal eine No-Action geben, dass natürlich dann niemand verletzt worden ist, muss dabei auch gesagt worden sein. Eher die Autos waren danach verletzt als irgendwelche Fahrer. Aber ja, tatsächlich muss man sagen, das passiert einfach im Endurance Racing, dass man sich eben mal berührt, dass man eben auch mal vielleicht durch solche Sachen ausfällt. Dafür muss man eben vielleicht mal die gewisse Geduld haben. Zwar haben wir dann auf weite Strecken auch gesehen, wie es geht auf Hochgeschwindigkeit, ohne Berührung, ohne irgendwelche Kontakte, die zu Ausfällen oder sonstwelchen Sachen führen. Das muss man natürlich auch sagen zur IMSA. Aber das war wirklich insgesamt ein Rennen, das hätte kurioser und verrückter nicht hätte sein können. Das würde ich mal sagen, das geht mal auf jeden Fall in die IMSA-Geschichtsbücher ein. Vor allen Dingen mit solch ein Ende dann zum Schluss. Und was, wie gesagt, war es bitte für ein Ende? Hätte man selber nicht gedacht, dass man irgendwie bei Cadillac, gerade mit der 31 und gerade auch bei BMW, dann noch irgendwie aufs Podium fährt und vor allen Dingen dann noch um die ersten zwei Plätze kämpfen kann. Jack Aitken, der eigentlich in diesem Rennen nicht wirklich unbedingt immer stattgefunden hat. Da schauen wir dann auch nochmal auf die Stint-Analyse hinein und sehen eigentlich, dass Jack Aitken von dem 31er-Team nicht unbedingt mal die beste Pace hatte. Sehen da in dem Strategy-Overview eine Average Lap Time, die ja nicht unbedingt hätte besser sein können. 51,4 hingegen dann die anderen Piloten mit 50-5 unterwegs gewesen, 50-5, 50-4. Also da auch eigentlich die beiden, wie gesagt, BMW und Cadillac mit der 31 da nicht unbedingt mal mit irgendwelchen Siegchancen zu belegen. Aber was bitte, wie gesagt, 4 für ein Finale der IMSA WeatherTech Sportscar Championship dann zu Ende, ist unglaublich mit diesem 12-Stunden-Rennen von Sebring, was sicherlich, wie gesagt, in die Geschichtsbücher dieses Rennen einschlagen wird. Zum Rennen selber viel ist nicht zu sagen, denn unbedingt, glaube ich, viel zu analysieren gibt es nicht. Acura und Cadillac wieder mal auf einem Niveau unterwegs. Porsche hingegen hat sich deutlich gesteigert, auch nochmal im Vergleich zur Daytona. Deutlicher gesteigert hat sich da hingegen auch nochmal BMW. Die scheinen deutlich konkurrenzfähiger zu sein als noch in Daytona. Die leichten technischen Probleme hatte man auch zumindest überwiegend im Griff. Das konnte man zumindest beim bis dato noch laufenden Auto hingegen dann sagen. Hingegen das Schwesterauto ja mit der 24 da ausgefallen. Ja, auch stark unterwegs gewesen über der Renndistanz hinweg. Wie gesagt, man hat sich bei BMW gesteigert. Man hat in der Race Pace, beziehungsweise in der besten Rundenzeit, die wir haben, haben nicht über alle Sachen tatsächlich, unsere Stint-Analyse geht gar nicht mal so weit weg, also von daher können wir gar nicht so viel analysieren, das tut uns so ein bisschen leid, da fehlen uns tatsächlich die Daten, die uns IMSA da geliefert hat, aber hingegen 48.3, die schnellste Runde, 48.3.11 von Sebastian Bourdais, wie gesagt, mit der 01, der wäre sicherlich im weiteren Rennverlauf interessant geworden, wenn er nicht nach knapp 9 Stunden Ende gewesen wäre. Genauso auch, wie gesagt, 48.3.11 da die beste Zeit, 48.3.99 die zweitschnellste Zeit, tatsächlich in der Best Lap Time von der 25, dem BMW M-Team RLL, also rund um den BMW M-Hybrid V8, also von daher sicherlich einen großen Schritt, den man da nach vorne gemacht hat. Porsche 963, wie gesagt, deutlicher nochmal in die Spitze gekommen als im Vergleich nochmal zu Daytona, also schon deutlich, was das Thema Konstanz halt eben über den Kampf um die Spitze angeht. Acura und Cadillac, wie gesagt, würde ich immer noch sagen, dass es die Maß aller Dinge ist. Aber hingegen die Neuankömmlinge BMW und Porsche, gerade BMW und gerade auch Porsche, deutlicher an die Spitze herangekommen. Schauen wir noch fix auf die LMP2. Ja, wie gesagt, Tower Motorsports, die ja durch diesen Ausfall der drei Fahrzeuge von Porsche, von Wayne Taylor Racing und von dem Schwesterfahrzeug der 7 natürlich profitiert haben, die standen tatsächlich auf dem Overall-Podest. Und feierten seit Jahren, glaube ich mal, wieder, es ist das erste Mal wieder ein LMP2 auf dem Podium. John Ferrano, Scott McLaughlin und Kelly Simpson, die sich da auf dem Podium dann wiederfinden mit der 8. Das TDS Racing Fahrzeug mit Thomas Jensen und Hofecker auf der 2 unterwegs. 0,834 Sekunden Unterschied. Also die lieferten sich tatsächlich aufgrund dessen, dass das Feld ja nochmal zusammengestaucht worden ist, auch nochmal ein Fight in den letzten Runden. Und Merriman, Diesel und Rasmussen komplettierten dann das LMP2-Podium mit Platz 3 für Aero Motorsport. Schauen wir auf die LMP3 zurück. Riley Motorsport gewinnt da relativ deutlich vor Vidani, Bell und Lars Kern im AWA-Auto und Berchtesgadener, Van der Helm und Goldberg mit JDC Miller Motorsports auf 3 unterwegs. Auch noch ein Rückstand auf die Spitze, aber 1,4 auf das nächste Auto, eben auf das Auto rund um Lars Kern. Aber viel ging da tatsächlich nicht für JDC Miller Motorsport weiter nach vorne. Dafür Riley einfach zu stark. GTD Pro ging diesmal, nachdem es in Daytona für Porsche nicht so gut lief, rund die BOP. Diesmal der Sieg für Favre Motorsport, für Lorenz Vantor, für Patrick Pilet und für Klaus Bachler. Der erste Sieg für die Favre Motorsport Mannschaft nach dem letztjährigen Sieg in der GTD Pro. Es ist sicherlich Zeit mal für den amtierenden Champion da zu zeigen, wie dort, wo die Segel stehen. Bei der 9 für Hawksworth, für Bernie Code und Kirkwood war es auch ein starkes Rennen. Zweiter Platz und für die BevTech-Mannschaft, ja noch in Daytona siegreich gewesen, diesmal das Podium für Dani Roncadella, Jules Genau und Maro Engel. Starkes Ergebnis auch für die Iron Lynx-Mannschaft, für Pereira, Pepper und Grosjean, wo es ja in Daytona überhaupt nicht lief. Lief es auch dann jetzt diesmal besser in Sebring. Und das letzte Auto, oder die letzten beiden Autos innerhalb einer Runde, das Auto von Garcia, Taylor und Milner von Cobble Racing und Sierra, Rigon und Casa Grande mit dem Risi Competizione-Fahrzeug. Und außerhalb der Runden sind dann das Auto von Bill Oberlin, Cherry Hull und von John Edwards, Turner Motorsport. Und Ausfall tatsächlich dann kurz vor Ende des Rennens für Ross Gunn und Alex Reperas und David Pittard im Heart of Racing GTD Pro Fahrzeug. In der GTD selber, also in der grünen GT-Klasse, sehen wir einen Doppelsieg der BMW-Mannschaft von Paul Miller Racing. Da hat man sich auch gefangen nach Daytona, da lief es für BMW grundsätzlich ja auch nicht unbedingt gut. Ja, jetzt in Sebring der Sieg für Sellers, Snow und Lewis. Und für Gallagher, Fawley und Hinan für Turner Motorsport ging es dann auf die 2. Also da zwar auch nochmal die hart umkämpfte Schlussphase. Dort hätte der Kelly Moss with Riley Porsche da nochmal sicherlich diese BMW-Phalanx sprengen können. Aber das ist tatsächlich nicht passiert. Ein Rang dahinter tun sich die Fahrzeuge von der Inception Racing, der McLaren 720S GT3 Evo. Das ist ja die Premiere des Fahrzeugs von Sebring gewesen. Grundsätzlich der Rennbetrieb von dem neuen 720S GT3 von McLaren, also in der Evo-Variante mit E-Reap, mit Schandorf und Milroy. Und Monte Carlo, Tillitz und Thompson machen die Top 5 klar. Schauen wir noch auf die Championship Points der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Vorne hingegen jetzt Alex Sims, Jack Aitken und Pipo Derani mit 670 Punkten. 10 Punkte Vorsprung vor Albuquerque, Deletra und Taylor, die ja die 320 Punkte von Daytona dann damit jetzt besiegelt haben. Mit weiter dann Dränger van der Sande, Scott Dixon und Bordet mit 600 Punkte und 586 Punkte dann für Filippi, Yellowly und Sheldon van der Linde, die ja jetzt mit 320 Punkten und den 23 Punkten jeweils dann aus dem Qualifying eben diese krumme Zahl haben. Aber jetzt eben mit Platz 4 in der Meisterschaft drohen. Damit zwar etwas unter 100 Punkte Abstand, aber da geht sicherlich auch noch was, genauso für Dan Cameron, Mathieu Jaminet und Nick Chandy, die mit 580 Punkten Platz 5 belegen und damit sicherlich weiterhin noch Chancen alle auf die Meisterschaft haben. Dann schauen wir noch weiter auf die LMP2. Das war ja das erste Rennen für, das erste Punkterennen für die LMP2 in diesem Jahr. Daytona zählt ja nicht dazu. Deshalb John Ferrano, Kiv Simpson, habe ich falsch ausgesprochen, Kevin Simpson und Scott McLaughlin dahingegen dann jetzt Tabellenführer. Also da das Rennergebnis dann quasi dort zum Ergebnis zählen lassen und auch für die LMP3 war es ja nichts anderes. Philippe Frager, Gar Robinson und Josh Burden, ja, die jetzigen Tabellenführer in der LMP3 damit. In der GT-Klasse sieht es ja anders aus. Da führen weiterhin dann, obwohl Daytona ja dann ein Punkterennen ist für die GTD Pro, genauso für die GTD-Klasse, dann die Punkte. 708 Punkte dann damit jetzt für Dani Roncadella, Jules Connor und Maro Engel, die damit die Meisterschaft anführen für Ben Burnicott und Jack Horsworth, 682 Punkte. Also ist man da knapp dran, genauso für Klaus Bachler, Lorenz Wantor, die ja mit 350 Punkten und aus Daytona ist man mit 260 Punkte rausgegangen. Man bekam aus Daytona 424 Punkte aus dem Qualifying und 25 Punkte aus dem Qualifying von Sebring hinzu, wo man ja das Auto nochmal versenkt hat. Aber da ja zum Glück alles nochmal gut gegangen ist, 659 Punkte, damit Platz 3 in der Meisterschaft. Garcia, Taylor und Milner reihen sich dahinter ein, genauso für wie Pepper, Grosjean, die aber alle noch, wie gesagt, Meisterschaftsambitionen haben. Dann gehen wir weiter in der GTD-Klasse. Dort führen überraschenderweise dann die McLaren-Mannschaft rund um Brandon Reap, Frederik Schandorf und Olli Milroy. Ganz knapp vor Brian Sellers, Corey Lewis und Madison Snow, Andy Lally, John Potter auf 3 und das Ganze zusammen mit Spencer Pompelli, 577 Punkte. Da der Abstand ja schon etwas größer im Vergleich dazu zu der McLaren-Mannschaft und dem BMW. die ja nur einen Punkt trennen. Also da kann er selbst im Qualifying ja schon alles wieder rumdrehen. Aaron Tillets, Frankie Montecarvo und Parker Thompson, die Lexus-Mannschaft auf 4 und Ian James, Marco Sørensen, Roman der Angel ist unglücklicherweise ja ausgefallen in den letzten Minuten des Rennens. 160 Punkte dann dadurch nur von Sebring mitgenommen. Da wäre sicherlich positions- und punktetechnisch einiges gegangen, hätte man seine Position dann dadurch halten können. Das so der Überblick in der Meisterschaft. Wie gesagt, viel können wir leider aus dem Imsa-Rennen nicht analysieren, da uns ein bisschen die Daten fehlen. Aber wie gesagt, ein unglaubliches Rennen. Der Imsa gerne nochmal so sehen und gerne nochmal so das Ganze bekommen. Unglaublich, wie das Rennen dort verlaufen ist. Also so ganz gerne weitergehen in der IMSA World Tech Sports Car Championship. Wir haben ja noch die Endurance Cup Wertung. Dort führt aktuell die Cadillac Mannschaft rund um die 31, also Alex Sims, Jack Aitken und Pibu Derani. Und in den anderen Klassen sieht es tatsächlich nicht anders aus. Doch Mikkel Jensen, Scott Hoffika und Steven Thomas lieben vor in der Endurance Cup Wertung mit dem TDS-Truppe Barbosa, Weasley und Pino führen weiterhin dann auch noch in der LMP3-Wertung, in der GTD-Wertung. In der Pro-Kategorie sind es immer noch Runkerdeer, Gunnar Engel. Das mit 4 Punkten, 29 Punkte hat man dort eingesammelt. Und in der GTD-Klasse sieht es so aus, dass wir Ian James, Marco Sørensen, Roman der Angel ist tatsächlich vorne haben. Also für die geht da in der IMSA Michelin Endurance Wertung da sicherlich noch einiges nach vorne. Das Thema IMSA wird weiterhin auch noch ein Thema bei uns sein, denn wir gehen in die Analyse des Rennens der Nürburgring Langstreckenserie und blicken da auf das erste Rennen zurück. Ein wirklich sehr ansehnliches Rennen, das wir da geboten bekommen haben. Kurzes Päuschen und dann geht's hier weiter mit den Stimmen und der Analyse zum ersten Rennen der Nürburgring Langstreckenserien-Saison 2023. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit Koblor. Offizieller Timingpartner der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter koblor.com. Ein letztes Mal begrüße ich euch damit zurück hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de für diese Folge. Und wir schauen zurück auf die Nürburgring Langstreckenserie. Ja, es ist wieder Motorsportzeit in Deutschland und damit geht es wieder dann weiter. In der Nürburgring Langstreckenserie, wir haben ein sehr gutes erstes Auftaktrennen gesehen, muss man wirklich so sagen, mit einem Sieger, hier mit einer Mannschaft ja auch, die komplett ja einen anderen Weg eingeschlagen haben, zumindest was das Thema Lineup angeht. Dries Van Thor und Maxime Mateur, die ja das Rennen für sich entscheiden konnten über die Distanz der 4 Stunden. Schauen wir aber erstmal auf das Qualifying, denn das Qualifying sah ja in dem Sinne etwas ganz anderes hervor. Dort ja auf der Pole Position überraschenderweise aufgrund dessen, dass es ja nochmal abtrocknend gewesen ist im Zeittraining, dass eben der Neuankömmling bei Wagners Motorsport, Jakub Gemagiak, Melanie Sucek auf der Pole Position stand, 8:36.719. Wie gesagt, die Strecke noch ziemlich nass. Vincent Kolb, Frank Stippler bildeten damit Reihe 2 komplett mit dem 5er Audi, dahinter dann die 98 Maxime Mateur, Dries Van Thor, Schnitzler Racing, starkes Ergebnis, bester Mercedes, dann auf 4 mit Marcel Marschewitz und Marek Böckmann. Fünfte Position ging dann an Kim-Louis Schrampf, Ricardo Feller, das dann mit 3,6 Sekunden dahinter, die waren auch lange Zeit vorne tatsächlich, bis dann die Strecke so richtig abtrocknete und nochmal jeder seinen letzten Shootout geben konnte. Dann Engstler, Feller, Dennis auf 6, das 33er Auto. Die waren auch ebenfalls lange Zeit vorne, bis dann auch, wie gesagt, die Zeiten purzelten. Die 99 nicht so stark unterwegs. In Anführungszeichen 4, 8.7. nur in der Startaufstellung. Dahinter dann das Auto von Thomas Neubauer und Jake Dennis. Dann die BMW Junior-Mannschaft und Dynamic GT auf den ersten 10 Plätzen. Schauen wir noch auf das beste Cup-Auto in dem Qualifying. Das war nämlich tatsächlich überraschenderweise das Auto von Frigadelli Racing. Klaus Abelin und Jules, die sich dieses Auto teilen. Zusammen auch noch mit Henrik van Damwitz, die machten tatsächlich in der Cup-2-Kategorie einigen ja Protagonisten das Leben schwer, wie zum Beispiel dann auch die Müller-Mannschaft, die ja ziemlich stark unterwegs ist, genauso auch wie die Black Falcon-Team Identica, Ben Bünagel, Noan Nagelstieg und Carlos Rivas, der rätselte auch nämlich nach dem Qualifying nach dem Qualifying gesehen und hat dort heftigst mit seinen Ingenieuren diskutiert und war sicherlich auch nicht so unbedingt zufrieden mit dem Qualifying, aber da war ja noch ein Rennen zu gehen. Das ziemlich, zumindest in der Anfangsphase, ziemlich verrückt lief, was das Thema Führung angeht, denn die Pole Position von Jakub Germagia konnte man nicht unbedingt ausnutzen. Dahingegen dann die Schnitzelalm-Mannschaft ziemlich stark und die hatten vor dem Rennen, haben wir mit Marek Böckmann mal gesprochen und da war die Zielrichtung aus ihrer Sicht wohl ganz klar. Hören wir mal rein. Gutes Qualifying, P4, was geht heute im Rennen? Ich meine, zweite Startreihe, da kann ja alles nach vorne gehen.
Ja, wir sind natürlich hier, weil wir gewinnen möchten, das ist natürlich das große Ziel. Wir haben da wirklich eine Rakete stehen, also ich bin guter Dinge, dass wir heute aufs Podium fahren können.
Ich meine, somit der beste Mercedes sogar im Grid, das seid ihr im Endeffekt ja auch fast schon als ja nicht so erfahrenes Team, wenn man überlegt, wer da noch dahinter kommt. Ja. Strategiemäßig da schon was ausgelegt?
Volle Möhre, alles was geht.
Ja, dann viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
P4, danke. Die Qualität bei dem Interview jetzt nicht so stark, das wird bei den anderen noch besser. Tatsächlich das Mikrofon da noch nicht eingepegelt worden, deshalb nochmal Entschuldigung dafür. Ja, Marek Böckmann, absolut, der hat einfach gesagt, wir haben hier eine Rakete stehen, wir wollen absolut nach vorne. Und das wirkte so ein bisschen, um mal beim Mercedes zu bleiben, so ein wenig außerhalb der Mercedes-Strategie, wenn wir das auch dann mal in den Rundenzeiten so sehen, was die Eingangszeiten zum Beispiel von Schnitzelalm Racing waren. Dort der Start ja auch Marek Böckmann gefahren, 8.12.4, C4.1.6, die Eingangszeit in der ersten Runde. Die zweite, die ja dann doch meistens immer die schnellste ist, 8.01.6.4.2. Dann natürlich die ersten Kurz-60 fahren und die Überrundung, 8.16.8, 8.12.1, 8.41.9, dann auch wieder die ersten Kurz-60 Phasen. Und 36,6, 8,51,0, dann später dann die Pitstop, was dann hier gezogen hat. Man hat ja einen Doppelstint gefahren bei Schnitzelalm Racing, also Böckmann die erste Rennhälfte und Marschewitz die zweite. Der setzt dann auch die schnellste Zeit mit einer 8,01,3,1,3. Das sah wie gesagt bei Mercedes ein bisschen anders aus, wenn wir da mal auf die Autos von Hubert Haupt Racing schauen. Dort ja unterwegs gewesen Hubert Haupt, Ayun Maini und Jordan Love. Die sind auf diesem 6er-Fahrzeug gefahren. 8.23.6.1.4, die Eingangszeit von Hubert Haupt, die zweite Runde 8.7.1 in dem besten Stint, oder das war auch die beste Zeit in seinem Stint, wenn wir da sehen, Ayun Maini, der schnelle Inder, der war im dritten Stint unterwegs, also müssen wir da die Zeit von Jordan Love nehmen, der war gar nicht mal so viel unterwegs insgesamt, 5 Runden. Sechste Runde ist er wieder reingegangen, 6 Runden ist er gefahren, 5 richtig gezeitete, hatte ein bisschen Pech, würde ich mal sagen, wenn man das so sieht, mit den Code 60 Phasen, 8.34, dann 8.07, da ja einzig wirklich schnelle Zeit, dort muss man aber grundsätzlich sagen, dass viel Code 60 auf der Strecke war und Ayun Maini 8.10, 8.33 und dann später dann auch in Runde 8.10 mit 8.05.3.6.7, da hingegen dann die Mercedes-AMG-Bildstein-Truppe mit Marcello und Stolz. Stolz mit einer 7.59.9, das ist tatsächlich auch mit die einzige Mercedes-Zeit unter 8 Minuten. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Mercedes mit einer, ich sag jetzt mal, gemäßigten Gangart. Man kann den Speed auf jeden Fall gehen. Aber viel hat man da noch nicht gezeigt. Zwar wird das Qualifying da sicherlich auch noch eine Rolle spielen, aber da muss man sicherlich noch, was das Thema, gerade was das Thema Balance of Performance angeht, noch nicht von irgendwas sprechen, dass hier und da jemand bevorteilt oder benachteilt wird. Die Zeiten kann man zumindest in der Spitze vorerst schon mal gehen. Und das spricht auf jeden Fall eigentlich dafür, dass zumindest die Balance of Performance vorzeitig erstmal gar nicht mal, zumindest was das Thema NLS1 anging, gar nicht mal so schlecht war. Schauen wir da hingegen dann weiter mal auf den Rennverlauf zurück. Wie gesagt, Kuba Gamaschia konnte den Speed in der Eingangsphase nicht unbedingt wirklich mitgehen. Würde mal sagen, dass die Yokohama-Reifen am Anfang ja auch wirklich nicht gut performen, so grundsätzlich. Es war jetzt nicht unbedingt extrem kalt auf der Strecke. Wir sind tatsächlich noch an den Goodyear Jungs vorbeigegangen, die Reifeningenieure von Goodyear, 17 Grad Streckentemperatur haben die uns vermittelt und das war im Endeffekt so eine Streckentemperatur, die jetzt nicht unbedingt zu kalt ist, eigentlich perfekt für den Nürburgring, muss man wirklich sagen. Grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass der Saisonstart alles andere als kalt war, also das hatte ja schon teilweise echt sommerliche Züge. Feststand aber hingegen, dass es bei Wackenhorst nicht unbedingt gut lief. Die 35 ja mit Problemen, die 36 ja schon im Qualifying raus und die 34 dann eben nicht unbedingt so auf Speed gekommen. So schauen wir auf die Rundenzeiten. Eingangszeit 8:12, 8:01:07 die beste Zeit in der zweiten Runde erzielt, aber 8:21, 8:16, 8:50:03, da dann die Code 60 Phasen dort unterwegs und dann 10:58:06, diese aber nicht mit, doch, das war eine Pit-Out-Runde, Entschuldigung. Aber wie gesagt, da ist noch viel zu gehen bei Wackenhorst Motorsport in der Spitze, 8:03. Wie gesagt, viele freie Runden waren da nicht unterwegs, 8:46:02. Das sind immer so Zeiten, die ja unter Code 60, je nachdem, wo das ist, immer ganz okay sind. Aber sicherlich geht da noch mehr. Man hatte ja am Ende auch noch Pech mit Reifenschaden. Andy Sujek, der das Rennen, Kuba Gamaschiak, der wieder das Auto übernommen hat von Andy Sujek, der dann tatsächlich nicht die Zielflagge gesehen hat. Auch beim zweiten Fahrzeug, Jack Dennis und Thomas Nürbar, Jack Dennis den Start gefahren, mit dem haben wir auch gesprochen, früh in Probleme gelaufen. Man hat drei Runden, nachdem man, also in schon relativ früh, dritte Runde schon den Boxenstopp eingelegt. Aber wie gesagt, früh dann auch schon die Probleme angefangen bei dem Auto. Man hat lange repariert und deshalb ging es dann nicht so viel weiter nach vorne für die 35. Aber wie gesagt, vor dem Rennen haben wir noch mit Jake Dennis gesprochen. Kommt er nicht so ganz wirklich mehr aus dem Bereich GT, ja lange schon in der Formel E unterwegs, stand kurioserweise auch noch mit einem BMW Formel E Anzug neben mir. Und mit dem haben wir, wie gesagt, gesprochen und das hört ihr jetzt mit der Umstellung, hauptsächlich auch natürlich Formel E, auf GT3.
Good qualifying for you. I mean, you're back at the Nürburgring Nordschleife with Falkenhorst. What are your expectations for this race today?
Just to try and get as many laps as possible, you know. Obviously, we're all here for the 24, so yeah, Thomas did a good job in qualifying, you know, yeah, a bit more out of the danger zone, starting P8, so hopefully we can just have a clean race and, yeah, try and get, you know, two stints with eight laps is really the most important thing for me today. Obviously very different to what I'm used to, but yeah, enjoying every minute of it.
You mentioned you're driving Formula E this year, and the past couple of years you're standing by me with a Formula E suit. How different is it, Formula E? Full electric, and this car is completely different, you know?
Yeah, I don't think you can get two things so far apart, you know. Obviously one's a sports car, one's a single seater, one races on street circuits here at the Nordschleife, so very different things coming from it, but you know, two completely different driving styles, but nevertheless I really enjoy coming here. It's such a pleasure driving a car around this circuit, so yeah, and to do it obviously in a pro car is something I'm really looking forward to come May.
Ja, Jack Dennis, der ja sicherlich sich auch auf das 24-Stunden-Rennen freut. Dahingegen haben wir ja heute Morgen die News bekommen, also am Mittwochmorgen, dass ja Walkenhorst Motorsport ja dann auch sein Line-Up bekannt gegeben hat für die 24 Stunden vom Nürburgring. Jack Dennis, Jesse Krohn, Jens Klingmann sind eben die Fahrer für Walkenhorst Motorsport, die BMW für das 24-Stunden-Rennen eben für die Yokohama-bereiften BMW M4 GT3 abstellen wird. Dann haben wir auch noch weitere interessante Fahrer gehabt, beziehungsweise ein interessantes Team in dem Sinne, nämlich Abt, die ja mit dem Lamborghini unterwegs waren, Van der Linde, Mappelli unterwegs. Die haben einen ganz soliden Job gemacht. Im Vergleich dazu Konrad Motorsport schon wieder ausgefallen wegen Reifenschaden. Da fragt man sich dann schon eher, woran liegt das bei Konrad Motorsport? Hackländer, Burmann und Ludwig unterwegs. Die schnellste Zeit hingegen bei der Konrad-Mannschaft 8:15.4. Bei Abt war man da schon etwas deutlich aussortierter, wenn man das so sehen darf. 8:05.4.9.5, das in der 22. Runde gefahren von Calvin van der Linde. Also bei doch ziemlich freier Strecke. Aber dennoch muss man sagen, was ist los bei Konrad Motorsport? Das fragt man sich jedes Mal. Wie gesagt, das Ziel wieder nicht gesehen. Da war dann nach 9 Runden Schluss für das Team rund um Franz Konrad. Das nach einem Boxenstopp. Hat man wieder was mit den Reifendrücken probiert oder irgendwelche anderen Geschichten? Das weiß man nicht. Also Kontakt, glaube ich, war da zu dem Zeitpunkt nicht vorgesehen. Kann mich da auch komplett irren. Aber das dürfte eigentlich nicht unbedingt so der Fall gewesen sein. Tatsächlich bei der 7, wenn ich mich da täuschen darf oder mich da gerne korrigieren darf, dann gerne bei Social Media mal melden. Das, wie gesagt, habe ich so in den Live-Bildern zumindest vor Ort nicht unbedingt wahrgenommen. Von daher bitte ich das da in dem Sinne vielleicht noch irgendwie zu entschuldigen. Aber wie gesagt, ab da wirklich stark unterwegs, haben wir jetzt auch ihr Line-Up für das 24-Stunden-Rennen angekündigt. Da werden dann Niki Thiem, Marco Mappelli, Jordan Pepper und eben der Calvin van der Linde das Auto pilotieren über die Distanz der 24 Stunden. Dann später, man wird ja auch noch weitere Rennen fahren in der Nürburgring Langstreckenserie ab Sportsline und eben ihre Erfahrungen auf dem Auto weiterführen. Aber wie gesagt, für das erste Rennen auf der Nürburgring Nordschleife mit dem Lamborghini war das für Abt schon mal gar kein schlechter Auftritt, muss man wirklich so sagen. Schauen wir weiter auf das Rennen und eher auf die Porsche-Fraktion. Die Porsche 911 GT3 eher in der Fraktion 992 neu unterwegs. Schauen wir erstmal, was Dennis Olsen zu sagen hat. Denn Rotronic Racing kommt ja wieder zurück zu den 24 Stunden vom Nürburgring. Damit erweitert man ja auch sein Programm auch dann mit der Nürburgring Langstreckenserie. An diesem Wochenende auf dem Auto unterwegs Dennis Olsen und Tobias Müller. Der Rest der Truppe war ja in Sebring und deshalb haben wir mit dem Norweger gesprochen. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat, gerade mit dem Bezug auch neues Auto und mit den Entwicklungen der Zeiten. Da blicken wir auch gleich natürlich mit dem Hintergrundwissen, was Dennis Olsen uns so vor den Mikros gesagt hat. New team for you this year, Rotronic Racing at the Nürburgring Nordschleife. How different is it to compared to last year with the new car 911 GT3 2023 spec?
Definitely, it's a bit different. First of all, with a new team, it's different because last year I worked with KCMG. I've known them for quite some years, and now we're with Rotronic for the first time, but it's going all right. Today's qualifying was not optimal because we were not able to put a proper lap. But yeah, I mean, it's quite nice to be here now with the 992 GT3, and still there is some work to do, but I'm quite confident we will be ready for N24.
You have good teammates, Matteo Caruli, Julian Andlauer and Tobias Müller on the car. How does it to work with them to get the car ready for the 24?
Well, so far we are just in the beginning of the phase of development, but Julia and Matteo is in Sebring racing this weekend, so that's why it's just me and Toby here. Definitely, I mean, I know the other guys quite well, and we will try to work together as good as we can to improve the package.
Kurze Zusammenfassung für die nicht englisch sprechende Fraktion hier im Podcast. Da ging sich jetzt eher um das neue Auto, dass man sich erst adaptieren muss. Dennis Olsen, wie gesagt, neu bei Rotronic Racing und deshalb muss er natürlich sich auch so ein bisschen adaptieren. An dem Wochenende ja unterwegs gewesen mit Tobias Müller, der ja auch dieses Line-Up dort bei Rotronic Racing komplettieren wird. Mit dabei ja dann dem nächsten Rennen voraussichtlich dann auch wieder das Aufgebot von in kompletter Mannesstärke von Rotronic Racing. Aber wie gesagt, da war man in dem Sinne, wenn wir uns die Lap by Lap mal anschauen, in dem ersten Rennen da wirklich ganz okay unterwegs. 8.065, man ist teilweise ja nicht in diesem Pulk gefahren. Das hat man anders gelöst tatsächlich. Eingangszeit mit 8.38 jetzt nicht unbedingt so viel stark unterwegs. Man war im Qualifying etwas weiter hinten. Man sagt ja selber, man hat keine richtige Runde hinbekommen. 8.10 die Zeit dann in dem ersten Stint, die am besten war. Grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, die Code 60 Phasen schlagen da natürlich auch hinzu. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, von der Rotronic Racing Mannschaft ein ganz gutes Rennen. Man darf natürlich sie jetzt nicht unbedingt als direkte Referenz nehmen. Da sind dann schon eher die Autos interessant, die Nummer 911 auf der Tür stehen haben. Mantai Racing oder Mantai EMA, die ja dabei sind. Thomas Breining und Marco Holzer, 8.14.0 die Eingangszeit. Grundsätzlich muss man sagen, die Average Lap Time in dem Sinne waren in diesem Bereich auch nicht, waren schon etwas besser, aber auch nicht überragend. 8.03, dann ging die beste Zeit. 8.19 war so die Durchschnittszeit in dem Sinne ohne Code 60. Aber im zweiten Stint, Marco Holzer konnte die Zeit dann doch ja immer hier und da bestätigen. Wie gesagt, es hat viel geknallt, es waren auch viele Ausfälle dabei. Also von daher kann man das Spiel sagen. Im reinen Rennverlauf muss man sagen, dass Mantai, Falken da immer in so einer Kolonne gefahren sind und auch die Dynamic-Mannschaft, die ja dann später auch noch die Segel streichen mussten nach Problemen. Aber bei Mantai, Falken und Co. ist man da ja ein ziemliches, nicht Steherrennen, aber zumindest ein entspanntes Rennen gefahren, was das angeht. Man wollte nicht zu viel zeigen, man wollte wahrscheinlich auch erstmal nur Daten sammeln für das erste Rennen. Von daher ist das je nachdem auch nicht zu entschuldigen, wenn man dann sagt, okay, unser Auto funktioniert nicht. Platz 7 ja im Endeffekt herausgesprungen für Thomas Breining, Marco Holzer, damit bester Porsche. Die schnellste Zeit ja 8.01.8.1.8. Wie gesagt, lange Zeit im eigenen Porsche Konvoi unterwegs gewesen. Da hat sich ja meistens auch noch das Auto von Mercedes AMG von Hubert Haupt Racing dort angeschlossen. Die sind im Rennen eigentlich immer so in dem Bereich unterwegs gewesen. Der Porsche ist von Falken Motorsport mit der 4 und dem 911er Porsche von Mantai EMA, also von daher darf man da noch bei Porsche zumindest und bei Mercedes noch ein bisschen ja die Bremse gedrückt halten, was das Thema Erwartungen angeht, aber dass da was geht und dass da was funktioniert, sollte auf jeden Fall allen klar sein, denn wenn man mal richtig auf den Pinsel drückt, sollte das auch alles funktionieren. Wie gesagt, sonst wären ja bei der AMG-Team-Bildschirmmannschaft ja keine 7.59.9 drin, wenn es eine schlichte BOP gewesen wäre, die dazu das Ganze ja hätten verhindern können. Auch bei der Schnitzelheim Racing Mannschaft muss man jetzt wirklich sagen, starkes Rennen gefahren mit Platz 3, dahingegen ja auch wirklich gut unterwegs gewesen. Grundsätzlich muss man zu dem Rennen sagen, Audi und BMW wirklich stark, Scherer Sportteam PHX, also die Phoenix Mannschaft mit Kimmel, Schramm, Ricardo Feller, über das ganze Rennen, ja wirklich, wenn nicht sogar gleich, also die sind im Endeffekt gleiche Pace gefahren, Maxime Mathieu und Dries Van Tor, ja die 98 abgestellt aufgrund der Strategie, dort ist man dann umgewechselt, ist Dries Van Tor auf das Maxi-Amateur-Auto umgeswitcht und hat dadurch den Sieg dann in dem Sinne gesichert für die 99er-Mannschaft. Aber grundsätzlich muss man sagen, von der Pace her fast gleich, wenn nicht sogar gleich unterwegs in der schnellsten Runde, 7:58.002 und bei BMW und für Phoenix Racing PAX 7:58.001. Also eine Tausendstel ist man da getrennt von der schnellsten Runde. Also wenn das nicht mal ein sehr hohes Niveau ist, weiß ich auch nichts. Das ausgefallene Fünfer-Auto, was ja noch zum Schluss ausgefallen ist, das Auto rund um Frank Stippler und Vincent Kolb, die sind auch nochmal eine deutlich schnellere Zeit gefahren, also 7:57, wenn ich jetzt die Zeit nochmal ganz schnell finde, 7:56, 7:25. Das war die schnellste Runde im Rennen in der Klasse SP9 Pro. Und da muss man wirklich sagen, Audi und BMW sind wirklich Rennen gefahren, genauso wie die Schnitzelarm Racing-Mannschaft. Der Rest muss man eben sehen, bei Mercedes, AMG und Porsche setzt ja mal ein Fragezeichen hin, wie was das Thema Pace angeht, weil da geht auf jeden Fall noch mehr nach vorne. Bei Lamborghini Huracan GT3 aus dem Hause Abt Sportsline wird sicherlich interessant gewesen sein, wie die Daten dort in die Laptops geflossen sein wird und was man daraus rechnen kann. Ähnlich muss man das aber auch natürlich bei Porsche sagen, denn mit einem komplett neuen Auto, mit einem komplett neuen Modell, das hat man letztes Jahr auch so ein bisschen bei BMW gesehen, dort hat man sich ja auch von Rennen zu Rennen gesteigert, da wird sicherlich interessant sein, was dann bei NLS 2 dann in gut 1,5 Wochen zu sehen sein wird und dann auch in den folgenden Rennen, genauso wie beim Qualifiers und dann spätestens dann beim 24-Stunden-Rennen, sollte man dadurch dann aussortiert sein, was das Thema angeht. Bei Ferrari, bei dem 296 GT3, wird sicherlich auch noch viele Fragezeichen aufwerfen oder darf man sich viele Fragezeichen auf die Stirn schreiben lassen, denn bei Leonhard Weiß, Jochen Krumbach, Daniel Kaiwet springt zwar Platz 10 hinaus, aber sicherlich hat man sich da auch ein bisschen mehr vorgestellt. Von der reinen schnellsten Rundenzeit-Pace 8:00.559 ist man gefahren in der 18. Runde, dass die Zeit gefahren worden von dem Profi natürlich aus dem Dreierkonstrukt Daniel Kaiwitz diese 8:00.559 gefahren, aber grundsätzlich muss man sagen, Leonhard Weiß auch mit einer 8:00.53 unterwegs gewesen und Jochen Krumbach mit seiner schnellsten Zeit 8:04, also ist es nicht so, dass jetzt irgendwie jemand da ganz extrem raussticht, da hingegen eigentlich ja nur Daniel Kaiwitz, aber 4 Sekunden schneller ist dann auch nur relativ. Da kommt natürlich auch hinzu, dass es zum Ende des Rennens natürlich auch weniger auf der Strecke los war. Aber wie gesagt, bei Ferrari wird man sich sicherlich hier und da noch einige Setup umarbeiten, gefallen lassen dürfen. Aber das wird sicherlich hier auch noch ein Thema sein in Richtung 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Lassen wir die SP9-Klasse hinter uns. Hören wir aber erstmal nochmal den Sieger, das hat uns freundlicherweise Rowe Racing zusammengestellt, nämlich Dries Van Thor, jetzt bei uns am Mikrofon.
Ja, ist eine schöne Geschichte, es ist das erste Mal, dass ich mit BMW hier fahre. Ich muss sagen, das Wochenende hat schon von Anfang gut angefangen, das Auto läuft super gut hier. Muss noch ein bisschen arbeiten an ein paar Dingen und ja, wie du gesagt hast, das erste NLS ist schön gestartet, aber das wichtigste Rennen ist jetzt in ein paar Monaten, also müssen wir noch ein bisschen arbeiten und sorgen, dass alles okay ist und dann schauen wir mal, wo wir sind. Ja, es war nicht so einfach. Der Audi war richtig stark heute. War ein bisschen knapp gehabt auf der Tottinger. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, aber es geht, ist schön eine gute Start für uns und für mich auch für das erste Mal hier mit BMW zusammenzuarbeiten. Also bin mal gespannt.
Ja, gespannt sein dürfen wir auch, ob dieses Konzept doppeltes Auto bzw. doppelte Auto plus Fahrerbesetzung da auch nochmal zum Tragen kommt, wird sicherlich nicht mehr so passieren, denn die nächsten NLS-Rennen haben ja keine großartige Überschneidung mehr. Von daher wird das sicherlich nicht unbedingt das extreme Thema mehr sein, aber ziemlich interessant, wie man da dieses Konzept gefahren ist, dieser Doppelbesetzung, dass man quasi das schlechter platzierte oder das schlechter in der Strategie aufgestellte Auto dort dann nach hinten geworfen hat. Dann schauen wir noch auf die Klassen und das ist ja immer noch ein beliebtes Thema. Die Klassen, schauen wir oft natürlich auf die Hauptklassen, nämlich auf die ehemalige Hauptklasse V4, gibt es gar nicht mehr so viel zu schauen. Dort nur 3 Autos unterwegs gewesen, dort gewonnen Joshua Maitin und Dan Bergholt für mit dem Auto mit der 730. Wie gesagt, die VT oder die V4 hat ja in dem Sinne ausgesorgt und deshalb die VT2 dahingegen ja neu als Bringer in der neuen Ausführung der Nürburgring-Langstreckenserie, was das Thema Meisterschaft angeht. VT2 FWD. So. Hyundai i30N. Ziemlich starkes Auto, muss man wirklich sagen. Viele, die sich ja jetzt neu zusammengefunden haben und auf dieses Auto gesetzt haben, auch hier und da einige Fastbacks dabei, also dieser Coupé Hyundai i30N. Und da ja, wie gesagt, die Michelin Pilot Piloten ja auch unter anderem mit drauf. Dort gibt es bei den Kollegen von Sportscar 365 eine sehr schöne Aufarbeitung von diesem Wochenende. Tatsächlich von Harry Gottsacker, der ja aus der IMSA Michelin Pilot Serie kommt und für Hyundai Motor America seine Road to 24 gestartet hat. Harry Gottsacker, ja, mit dem Auto dort unterwegs gewesen, mit der 487 und das Ganze mit Morsen Filippi in der 6. Position das Rennen beendet. Wie gesagt, wenn ihr da mal mehr wissen wollt zu Harry Gottsacker und seinem ersten Rennwochenende bei der Nürburgring Langstreckenserie, gerne mal bei Sportscar 365 vorbeischauen. Ja, und Hyundai ist ein gutes Stichwort. Wie gesagt, die 30N ziemlich stark. Und da hingegen war es dann bei für Zürich auch Hochvolt bei Mertens Motorsport auch eine ziemlich starke Leistung. Denn man hat das in dem Sinne werkseingesetzte Auto von Hyundai Driving Experience hinter sich gelassen mit dem Hyundai i30N Fastback und hat sich mit dem normalen i30N mit Daniel Mertens, mit Christian Dannersberg und Norbert Fischer den Sieg gesichert. 11 Sekunden vor den Werkseinsatz eben von Hyundai mit der 485 mit Markus Willard, mit Gerrit Holthaus, Tobias Overbeck und Michael Bora. Die fuhren tatsächlich auch klassenübergreifend, also VWD und auch mit den Heckantrieblen Auto die schnellste Zeit in dieser VT2-Klasse, wenn man diese auch zusammenführen würde, wie es früher mal war. Timo Beuth, Wolfgang Hauck und Leon Dreiser machen für die Matilda Racing Team Lavo Carwash das Podium komplett. Eine Runde Rückstand auf die Führenden und damit dann die 3. Position und den letzten Platz auf dem Podium. Weiter geht's dann noch mit dem Hyundai i30N mit Alex Wright, Olaf Hoppelshäuser und Pascal Fritsche und mit eben diesem Platz 4 auch eine sehr, sehr starke Leistung. Man hat nochmal eine Minute Zeitstrafe bekommen. Das macht aber tatsächlich im Ergebnis für die 499 nichts mehr aus. Jano Dehau und Misha Stanley für die Walkenhorst Motorsport-Truppe gingen dann mit Platz 5 das Rennen zu Ende. Und wie schon erwähnt, für Morsen Filippi und Harry Gottsacker, die reiten sich dann auf Platz 6 wieder hinein. Dann geht's noch weiter mit der GT Thaya Motorsport-Mannschaft, die Axel Jahn, Ulrich Schmidt und Harley Hoxen auf der 7 und auf der 8 dann eben das nächste Auto von Hyundai Driving Experience mit der 486. Der Mini John Cooper Works von Bulldog Racing, der ja das erste Mal Premiere feiert in der VT2 FWD bei der Nürburgring Langstreckenserie auf Platz 9 unterwegs gewesen. Da war man auch noch nicht ganz so auf Speed. Eine 10 Minuten 11 ist da die schnellste Rundenzeit. Also da wird sicherlich noch viel zu gehen sein bei der Truppe. Viele auch ausgefallen. Der Renault Megane von MSC Adenau nicht ins Ziel gekommen. Genauso wie das zweite oder das 489er Auto von Matilda Racing in der VW Scirocco R. Genauso wie der Tobias Jung, Michael Eschborn und Andreas Winterweber, Opel Astra 494, auch schon früh ausgefallen und in der ersten Runde schon Ausfall für die SRS-Team Sorg-Rennsportmannschaft von Anders Simonsen, Andreas Andersson, Frank Bird und von Achim Feinen, der mit der 488 den BMW 128 Ti nicht ins Ziel bringen konnte. Für die VT2 R plus 4WD ging der Sieg mal wieder an Daniel Ziers, Oskar Sampe und Philipp Leisen. Dort interessant ja, dass Sintre Settas sich ja an die FK-Performance-Mannschaft angeschlossen hat. Und die kämpften tatsächlich ja auch noch bis zum Schluss um den Sieg. 1,5 Sekunden trennte die 1 und die 511 zwischeneinander. Man hat schöne Kämpfe auch im Livestream und auch natürlich an der Strecke gesehen. Also das war immer ziemlich interessant zu sehen. Von den Rundenzeiten tatsächlich die 511 immer etwas fixer unterwegs gewesen. Denn wichtig ist ja auch zu wissen, dass natürlich die Standzeit in der VT2 R plus 4WD interessant ist. Da hatte man bei der Adrenalin-Mannschaft etwas besser sich aufgestellt. Man hat eher länger gestanden in den Code-60er-Phasen und hat dadurch so ein bisschen die Track-Position verwalten können, weil in der Durchschnittsgeschwindigkeit war man eben nicht schneller unterwegs, was die schnellste Runde angeht. Und auch grundsätzlich muss man sagen, hätte man tatsächlich diesen Sieg, was das angeht, außer der Strategie natürlich, die wichtig ist in der VT2 R plus 4WD, was das Thema Standzeiten angeht, da natürlich richtig zu timen und da auch die wichtigen Sekunden natürlich auch rauszuholen. TQ Race Performance folgt dann auf mit Ricardo Petrolo, Maximilian Kurz und Dani Sutki auf der 3, SS Team Sorg Rennsport, das zweite Fahrzeug oder das erste Fahrzeug von SS Team Sorg Rennsport mit Jan Omspeed und Hans-Joachim Theis und Mats Gravesen auf 4 und für das nächste Auto für SS Sorg Rennsport ist es dann Morin Gott, Anton Bauer und Björn Simon, die sich auf 5 einreiten, die mit der 504 unterwegs gewesen sind. Für die eine Toyota Supra lief das Auftaktrennen nicht ganz so toll mit Richard Jodexnes, mit Sophia Menzenbach und Uwe Kleen, die auf Platz 9 das Rennen beendeten, wohl mit 3 Runden Rückstand in Problemen gelaufen sind, das Auto nicht so bisher eingestellt haben, wie man sich das vorstellt, weil 10:15 die schnellste Zeit und man schaut in die Klassen hinein, da ist dann 9:26 oder 9:25 noch schon eher mal die Benchmark, gibt es da auch bei der 520er-Mannschaft noch viel zu gehen, was das Thema Speed angeht. Dann schauen wir auf die nächste bessere Klasse, beziehungsweise auf die nächst interessantere Klasse aus unserer Sicht. Das sind die SP10-Autos. Da schauen wir schnell rein. Der Sieg ging mit einer starken Leistung erstmalig dann an die FK-Performance-Mannschaft. Michael Schrey, Thorsten Wolter und Nick Wüstenhagen, die sich in dem 187er-Auto dann mit dem neuen BMW M4 GT3 den Sieg sicherten. Lange Zeit war auch der Toyota mit den Toyota Tires with Ring Racing vorne, Andreas Gülden, Heiko Tünges und Michael Tischner, die dort gut unterwegs waren, aber sich den Sieg dort nicht holen konnten. Dahingegen hat sich dann noch das Auto von Janis Waldo und Moritz Wiskirchen und Aris Ersin Yuskan dazwischen gesetzt, das Auto mit der 177, der Mercedes AMG GT4. Die SP10-Klasse ist so langsam am Kommen, nämlich insgesamt dort 9 Autos gestartet, 3 leider nicht ins Ziel gekommen, aber da wird sicherlich auch für andere da noch die Zeit kommen, wie zum Beispiel auch für die KCMG-Mannschaft, die haben auch lange Zeit rumgeschraubt, auch nach dem Qualifying, also da wird man sicherlich viele interessante Daten gesammelt haben, genauso wie die Teichmann Racing Mannschaft, ein Auto ins Ziel gebracht, ein Auto verloren, sogar noch das potenziell stärkere Auto mit Henrik Schill, Konstantin Schöll, Steffen Bortmerkel, die das Auto nach 5 Runden abstellen mussten. Dann gehen wir noch in die Cup oder beziehungsweise in die Porsche Endurance Cup Wertung, dort in der Cup 2 unterwegs, die war es für die AWB und S Motorsportmannschaft Paul Hekamer und Tim Scherbert, die sich den Sieg holten. Das war ja auch nochmal ein letzter Rundenkrimi, eine Code-60-Phase in der Vidol-Schikane und beinahe hätte es da gekracht zwischen dem Pro-Sport Aston Martin und dem Cup-Porsche von AWB und S Motorsport. Der Mühner Motorsport 123er war ja direkt dahinter, musste aber die Position ja wieder zurückgeben. Rund um Marcel Hoppe und Peter Terting und das war, wie gesagt, nochmal eine Schlacht in der letzten Runde. und da ging dann der Sieg trotzdem an Tim Sherbert und Paul Hekama. Aber wirklich die Cup Porsches grundsätzlich mit einer wirklich starken Leistung, auch mit vielen Plätzen oder mit vielen Kämpfen, Matul ja gegen Krämer, gegen Max Kruse Racing, gegen die Müllner Mannschaft. Also das war ja teilweise ein 4-5er-Kampf um die wichtigsten Positionen in der Cup-2-Wertung. Also das war mehr als nur sehr gut anzuschauen. Von daher muss man wirklich sagen, top, was die Cup 2 wieder abgeliefert hat. Also da dürfen wir sehr gerne mehr von sehen. Und das werden wir sicherlich auch sehen. Der Porsche Endurance Cup ja mehr als nur gefragt. Jetzt auch schon nach der ersten Saison, in der zweiten Saison umso mehr. In der Cup 3 Wertung ging der Sieg an die SAS Team Sorg Rennsport Truppe. Dort der Sieg dann an Heiko Eichenberg, Patrick Grütter und Fabio Grosse, die sich den Sieg geholt haben. Da auch immer knapp das Rennen gewesen in der Cup 3. Marius Rauer, Moritz Oberheim und Finn Zulauf, die sich für die AWR W&S Motorsportmannschaft die zweite Position gesichert haben, um für Simrils Racing Christopher Rink, Philipp Stahlschmidt und Merlin Francesco auf der 3 unterwegs nach dem ersten Rennen der neuen Saison Nürburgring Langstreckenserie. Und wir haben ja auch noch viel zu gehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich meine, was das Thema Klassensieger angeht und was das Thema Meisterschaft angeht, das wird ja mehr als nur ein interessantes Thema sein, was wir ja auch hier weiterhin beobachten werden, dann in unserem Podcast natürlich die kleineren Klassen im Fokus zu haben, denn das ist ja die, worum es ja auch dann im Endeffekt um die Wurst geht, wenn es dann in Richtung Ende der Saison geht und dann auch endlich in Richtung Meisterschaft. Das war's so von unserem Rückblick und unserer Analyse. Lange, lange Folge wieder für euch auf die Ohren geknallt. Und wenn ihr mehr davon mögt, gerne auf Social Media, gebt da gerne den Follow-Button eine Chance. Und dann hören wir uns wieder am Freitag, wenn es heißt, hier auf dem GT-Talk auf meinsportpodcast.de GT-Talk-Update. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ciao, tschüss und der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Koplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de. Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.